Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Der Schlotterbeck-Schock, Bangen um den Borussen und plötzlich ein absoluter Schlüsselspieler, Felix Metscher, einfach nur überragend. Und was für ein Jubiläum, seit einem halben Jahrhundert ist Borussia Bundesligist. Wir gratulieren im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten.
BVB-Podcast, der Experten-Talk der Ruhrnachrichten.
Und ich begrüße ganz herzlich Florian Dröger und Cedric Gebhardt. Und ich muss eins vorab sagen, Florian, du hast dein Smartphone hier liegen, aus gutem Grund, weil eventuell gibt es aktuelle Informationen zum Thema, das im Moment jeden beschäftigt in Dortmund. Was ist mit Nico Schlotterbeck?
Ja, zumindest gibt es die geringe Wahrscheinlichkeit. Ich gehe jetzt nicht davon aus, weil die Kollegen in den USA ja 6 Stunden zurück sind und von daher werden wir jetzt 11.30 Uhr, das heißt also 5.30 Uhr vor Ort. Gehe ich mal nicht von aus, dass jetzt da in der nächsten Stunde was kommt, aber sicher ist sicher, bevor wir dann heute Nachmittag oder heute Abend komplett veraltet sind, machen wir das so.
Wenn, dann sind wir da. Wie habt ihr es miterlebt? Ich sag mal, ich habe gesehen, oh Gott, dann spielt er weiter, dann denkst du, ja, scheint ja zu gehen. Und dann hatte man aber irgendwie schon so den Eindruck, nee, irgendwas stimmt nicht. Und dann kam der Satz von Julian Nagelsmann nach dem Spiel, es sieht nicht gut aus.
Oh Gott, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch gesagt, oh, Schlotti, ich glaube, ich habe wirklich auch so gesagt, also laut vor mich hin, sieht nicht gut aus. Man zuckt ja dann immer direkt zusammen, gerade mit BVB-Bezug, wenn sowas passiert. Und dann fasste er sich ja auch, setzte sich kurz auf den Rasen, musste behandelt werden. Dann ging es erstmal weiter, da dachte ich, ja gut, vielleicht läuft es sich raus.
Jetzt korrigiere mich kurz so von der Mimik, aber das ist wahrscheinlich auch eine Typfrage. Hattest du ja nicht bei ihm den Eindruck, weil er schon so selbstbewusst schaute, dass es was Schlimmes ist und dann eben doch die Auswechslung?
Ja gut, er hat schon, glaube ich, immer wieder angezeigt und es ist so ein bisschen, oder er ist ja nicht so rund gelaufen, aber stimmt. Also man hatte jetzt nicht direkt den Eindruck, okay, das war so heftig, dass es gar nicht mehr weitergeht. Hat es dann ja noch bis zur Pause durchgezogen. Christoph Kramer hat hinterher gesagt, er hatte selber sowas mal. Und solange der Muskel warm ist, geht es noch und du merkst es nicht. Und sobald er kalt wird in der Halbzeit, merkst du den Schmerz erst richtig. Vermutlich war es dann ganz genau so.
Daran merkt man, dass Herr Gebhardt wohl nie gespielt hat, ja, oder?
Was? Siehst du es falsch?
Ne, weiß ich nicht, oder? Ist das so?
Ist so, ja, das stimmt.
Ja, nein, nein, ich meine, ich kenne es ja auch. Ich habe ja zumindest ja auch 15 Jahre Kreisliga-Erfahrung.
Ja, ja, nee, aber also, wenn du noch unter Strom stehst, dann geht vieles noch.
Und
wenn dann
außer es ist jetzt richtig, also ich war ja auch immer eher ein Freund der etwas härteren Klinge, jetzt nicht so der Filigrane. Und habe mich aber trotzdem nur einmal irgendwie mit einem Bänderriss auch im Sprung gelenkt, wo mich aber einer von hinten umgenietet hat.
Warst du Abwehrspieler?
Ja, defensives Mittelfeld, Abwehr. In der Kreisliga spielst du ja damals auch noch mit Libero, schön 20 Meter hinter den Abwehrspielern und dann immer abseits.
Naja. Die Frage ist ja, wie viele Spieler du verletzt hast.
Ja, das waren einige, aber auch, glaube ich, nicht schwer. Also, da haben sie nie einen abtransportiert. Hart ran, fair weiter, oder?
Da werden wir nochmal recherchieren.
Also wie lange war denn jetzt deine Karriere?
Die Opfer des Florian Dröger in der
direkt auf die sportliche und journalistische Karriere.
Okay, siehst du? War der erste Eindruck richtig.
So, dann kommen wir jetzt zurück zu Schlotterbeck. Ja. Es ist schon schräg, ne? Er hat so viel Hoffnung in diese WM gesetzt. Er ist, kann ein Schlüsselspieler nicht nur für Borussia Dortmund, auch für die Nationalmannschaft sein. Er startet richtig stark in dieses Turnier. Und dann kommt diese Botschaft bei einem Spieler, der ja eine Verletzungsvorgeschichte hat, wenn wir ans letzte Jahr denken.
Der letzte Jahr Meniskus. 5-6 Monate ausgefallen. Natürlich heftig. Wir wollen mal nicht hoffen, dass es wieder jetzt so gravierend wird. Die Tatsache, dass es noch keine Diagnose gibt, hieß ja, es soll ein MRT erfolgen am Sonntag. Vielleicht wurde es auch schon in der Nacht gemacht.
Was ist noch nicht ausgedrungen, ne? Muss man sagen. MRT angekündigt, keine Diagnose bisher.
Ja, ist die Frage, ist das jetzt ein gutes Omen, ist das ein schlechtes Omen? Wie können wir das deuten? Da können wir jetzt, glaube ich, nur spekulieren angesichts der Grundaussage von Julian Nagelsmann, dass es nicht so gut aussieht. Glaube ich, ja. Steht zumindest ein Ausfall im Raum. Ich habe heute aber auch irgendwo gelesen, womöglich kann man, wenn es nur eine ganz leichte Sache ist, in 2 Wochen wieder eingreifen. Dann ist die Frage, ist Deutschland dann noch dabei? Aber wir bewegen uns jetzt natürlich gerade auch im Bereich der Spekulation.
Das Ganze, Florian, ohne Einwirkung des Gegners, also das, was du in der Kreisliga dann immer praktiziert hast, hat gar überhaupt keine Rolle gespielt. Wie hast du das gesehen? Das heißt ja, er hat sich selbst leicht getreten. Und was heute als Meldung kommt, ich weiß nicht, ob man da jetzt zu viel rein interpretiert, aber es wird viel Kritik geübt an den Zuständen des Rasens in den USA. Die Veranstalter haben sofort zurückgewiesen. Gehen wir aber davon aus, dass das in diesem Zusammenhang keine Rolle gespielt hat.
Also der Reihe nach, fangen wir erstmal an. Es ist ja immer noch nicht ganz geklärt, ob es jetzt Knie oder Sprunggelenk ist, weil da gab es ja auch immer am Anfang Verwirrung, weil erst war er im Sprunggelenk, dann haben sie am Knie rumgefummelt. Deswegen ist ja dann diese Meniskusgeschichte dann so ein bisschen aufgekommen, weil es ja das, auch das linke Knie ist. Es soll jetzt wohl das Sprunggelenk sein. Wie gesagt, die erste Diagnose auf dem Feld soll wohl Befürchtung Bänderriss sein. Dann wäre natürlich zumindest die WM zu Ende. Also wenn es jetzt nur eine Dehnung ist, dann denke ich mal, könnte er noch wieder eingreifen, weil das Spiel gegen Ecuador ja obsolet ist im Prinzip. Da könnte man ja locker auf ihn verzichten und alles, was darüber hinausgeht, bedeutet natürlich WM aus und dann gegebenenfalls auch nach dem Urlaub, was den BVB dann betrifft, wenn er da auch ausfallen würde. Aber dazu müssen wir abwarten. Zum Rasen. Es gab, glaube ich, zumindest bei Spielen in den USA die Kritik, dass er so stumpf sei. Ja. Das war ja jetzt irgendwie in Toronto und da war ja also vom Klima her auch deutlich angenehmer, weil es ja direkt am Wasser ist. Ja gut, also ich weiß jetzt nicht, ob es da Unterschiede gibt.
Gehen wir davon aus, dass der Platz da jetzt keine Rolle gespielt hat.
Ja, manche Spieler sind ja ein bisschen empfindlicher, was das angeht und manche nicht. Aber ich denke mal, dass die Voraussetzungen bei so einem Turnier jetzt dann doch einigermaßen passabel sind. Also Asche im 16er gibt es da nicht.
Jetzt ist es natürlich irgendwie unschön, ein Spieler ist verletzt. Viele deutsche Fußballfans, Dortmunder sowieso, leiden mit. Trotzdem muss man natürlich in diesem Zusammenhang dann auch die Frage stellen, was bedeutet das gerade bei dieser ganz besonderen Konstellation Schlotterbeck? Ich verlängere meinen Vertrag unter Vorbehalt, wenn ich bei der WM durchstarte und die großen Angebote kommen, dann würde ich gerne gehen, so kann man es ja sagen. Was bedeutet das jetzt? Einerseits ein Schock für Borussia Dortmund, dass er vielleicht länger ausfällt. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit bei einem verletzten Nico Schlotterbeck natürlich dann auch größer, dass er im nächsten Jahr komplett für den BVB spielen wird.
Ja, ich glaube, das kommt dann wirklich auf die Schwere der Verletzung an. Natürlich wünscht sich niemand, dass Nico Schlotterbeck ernsthaft schwer verletzt ist. Das würde Borussia Dortmund und den Spieler natürlich überhaupt nichts bringen. Ansonsten hättest du ja zumindest noch eine hohe Ablösesumme, wenn es denn zu dem Fall käme, dass er noch nach der WM wechselt und diese Aufstiegsklausel dann zieht. Aber das kann sich ja keiner ernsthaft wünschen.
Also nochmal ganz klar, gute Besserung. Ja. In jedem Fall am besten gar nicht schwer verletzt sein, so oder so das Allerbeste. Aber wir sind natürlich in einer WM, auch in einer Zeit, sprechen wir ja jedes Mal drüber, ein Transfersommer, in dem halt ein Kader gebaut werden muss. Und da kann natürlich das, was passiert ist, auch Konsequenzen haben für die Planung bei Borussia Dortmund.
Klar, können natürlich dann auch gegebenenfalls Vereine geben, die sagen, oh, warte mal, jetzt je nachdem, was er sich zugezogen hat, wir sind mal vorsichtiger, ist vielleicht doch nicht dann der Kandidat Nummer 1. Kann natürlich Einfluss drauf haben, aber wie gesagt, hängt auch von der Schwere der Verletzung ab. Vielleicht ist es wirklich nur eine Dehnung und er ist in ein, zwei Wochen wieder am Start. Dann reden wir wahrscheinlich in zwei Wochen darüber, wenn er wieder ein gutes Spiel gemacht hat, hat er sich jetzt wieder irgendwie nochmal ins Schaufenster gestellt und gibt neue Avancen vielleicht für Nico Schlotterbeck. Die ersten Eindrücke waren ja sehr positiv, rein sportlicher Natur bei dieser WM. Aber ja, wir sind jetzt im Bereich der Spekulation, solange wir nicht genau wissen, was er hat.
Ja, Spekulation, Avancen soll es geben, auch seitens Real Madrid, und zwar sowohl Richtung Schlotterbeck als auch Richtung Metscher. Hat zumindest schon mal dazu geführt, dass Antonio Rüdiger gesagt hat, ich würde mich freuen, das Interesse von José Mourinho soll da sein. Aber ich glaube, Florian, wenn man es seriös einordnen muss und will, dann muss man sagen, wahrscheinlich ist die Wunschliste von Real Madrid im Moment sehr, sehr, sehr lang mit einem Olise, wo man jetzt über 200 Millionen spricht. Also man kann davon ausgehen, dass sie sowas schon im Auge haben, aber deswegen ist es nicht sofort ernsthaftes Interesse.
Nein, also es wird ja eh jetzt viel spekuliert. Bei Real Madrid ist das wahrscheinlich nochmal ein, zwei Klassen höher als beim BVB.
Sie haben jetzt titellose Saison.
Ja, und sie haben natürlich jetzt, glaube ich, auch schon ein, zwei Spieler verpflichtet für das kleine Geld, wobei das jetzt, glaube ich, nicht das Problem ist bei dem Verein. Also da wird das bezahlt, was gefordert wird und dann ist gut.
Ja, sie haben zumindest einen verpflichtet, wo du als Real Madrid schon mal die Gewissheit hast, egal was der macht, wir kriegen nie einen Handelfmeter gegen uns. Ist ja auch eine gute Idee. Cucurella natürlich.
Genau. Nee,
sorry.
Die Frage ist natürlich, also Metscher ist, glaube ich, sportlich sicherlich interessant für die, aber bei denen ist natürlich, was Transfers angeht, auch immer mit Namen verbunden. Also da ist so die Außenwirkung des Namens, glaube ich, mindestens genauso wichtig wie die sportliche Qualität. Ob da ein Metscher da reinpasst, weiß ich nicht, hängt natürlich vielleicht auch jetzt vom weiteren Turnierverlauf ab. Also wenn er das Niveau halten kann, dann wird er sicherlich einer der Shootingstars des Turniers sein. Und dann könnte er sicherlich auch für Real Madrid interessant sein, aber wir befinden uns, glaube ich, da auch wirklich noch in der Anfangsphase der Spekulation.
Ja, was man natürlich sagen muss, und das ist dann tatsächlich keine Spekulation mehr, du hast es gerade angedeutet, das, was Felix Metscher im Moment auf den Rasen bringt, das ist, kann man wirklich sagen, outstanding, ohne eine Vorrunde überbewerten zu wollen. Die Kollegen vom Kicker haben ihm die glatte Eins gegeben für seinen Auftritt jetzt gegen die Elfenbeinküste. Also das ist schon eine ganz neue Qualität, weil er ja auch so viele Rollen so überzeugend spielt, Sechserposition, Achterposition, wenn wir an die Vorbereitung des UNDAF-Tores denken, muss man natürlich auch sagen, er kann ja selbst als Spielgestalter im entscheidenden Moment situativ die Pässe spielen, von denen ja der BVB gerade sagt, genau die brauchen wir, Anforderungsprofil eines Zehners.
Ja, total. Also ich muss sagen, er überrascht mich ein Stück weit, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hat, war immer wieder mal zu sehen, dass er sie jetzt so auf diesem Peak abliefert, finde ich ja echt beeindruckend. Ich erinnere mich ans Frühjahr, da hat Nico Kovac schon gesagt, er ist das Gesicht der Zukunft bei Borussia Dortmund. Das hat er zu einer Phase gesagt, wo ich dachte, okay, kann man so sehen, aber das muss er dann auch mit Leben füllen. Auf diesem Niveau ist er das natürlich absolut. Und das, was du gerade angedeutet hast, Zehner, Achter, Sechser, ist halt ja sehr, sehr, sehr variabel einsetzbar. Was mir so gefällt, wie unheimlich präsent er ist, auch in der Antizipation gegnerischer Bälle, wie oft er dem Gegner einfach den Ball stibitzt, welche Wege er macht, wie schnell er auch im Kopf wieder umschaltet. All das ist natürlich ungemein wertvoll. Und du merkst halt richtig, wie viel Bock der drauf hat und wie grell der gerade ist. Und das ist natürlich outstanding.
Ja, er schießt sich und passt sich sozusagen richtig ins Rampenlicht der Fußballwelt. Cheesy fragt deswegen auch ein bisschen besorgt, schaffen wir es, Metscher zu halten? Offiziell ja Ausstiegsklausel erst ab 2027, hundertprozentig sicher. Darf man sich da, glaube ich, nicht sein, ne?
Ja gut, also diese Restgefahr, dass er vielleicht dann auch schon für einen Betrag X in diesem Sommer geben kann, bei Schotterberg gibt es das, hat jetzt keiner bestätigt und also ganz ausschließen würde ich es nicht. Und wenn er das Leistungsniveau halt hält, jetzt mal auf die Fakten runter reduziert, also einen Abgang dann spätestens im nächsten Sommer, halte ich dann für relativ wahrscheinlich, wenn die Entwicklung so weitergeht.
Also bestätigt sind ja die, ich glaube, 80 Millionen ab 2027 einerseits. Auf der anderen Seite, unabhängig von der Summe, die der BVB vielleicht auch in diesem Jahr bekommen könnte, muss man natürlich sagen, so wie Metscher im Moment performt, ist er ein klarer Teil einer extrem wichtigen Achse bei Borussia Dortmund.
Also aus sportlichen Gesichtspunkten darfst du ihn nie und nimmer abgeben. Ich wiederhole es nochmal, er soll das Gesicht der Zukunft sein beim Borussia Dortmund. Er ist ja ein absoluter Unterschiedsspieler in dieser Verfassung und im Prinzip genau das, was der BVB ja auch braucht. Wir haben in der letzten Saison ganz viel darüber gesprochen, dass so ein bisschen die Kreativität fehlt, dass ja, Ideen fehlen, Lösungen im Zentrum. Der Kollege Jürgen Kors hat heute noch einen Artikel dazu geschrieben, 16% aller Angriffe sind überhaupt nur durchs Zentrum geführt worden. Und da ist natürlich jemand wie Felix Metscher in dieser Verfassung ein absoluter Baustein dafür, das in die Höhe zu treiben, diesen Wert. Und damit du eben ein bisschen variabler auch insgesamt bist und nicht alles eben über die Außenbahn läuft. Ja, ganz, ganz essentiell. Und wenn du ihn jetzt abgibst und zwar viel Kohle, also wir spinden jetzt rum, ne? Angenommen, du würdest ihn abgeben und unheimlich viel Kohle dafür bekommen, wie viel musst du reinvestieren, um einen Spieler auf diesem Level zu bekommen? Ist ja, den musst du erstmal finden und dann musst du ihn finanzieren und bekommen können. Also du solltest ihn behalten, definitiv.
Ja, und ich glaube, so wie er vorbereitet hat, mit dieser Präzision und mit dieser Schärfe, mit dieser Gedankenschnelle, natürlich dann auch in Verbindung mit einem Partner, der das perfekt umsetzt, in diesem Fall UNDAF. Da werden viele Dortmunder wahrscheinlich auch gesagt haben, also genau das ist es, was wir brauchen. In unserem Spiel, das ja, du hast es gerade angesprochen, schon sehr flügellastig war in der vergangenen Saison.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass er natürlich beim BVB auch noch deutliche Schwankungen hatte. Das sollte man jetzt nicht, also ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber das sollte man jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Das gehört natürlich auch dazu. Wichtig ist bei ihm natürlich, dass er verletzungsfrei bleibt. Das hatten wir jetzt, seitdem er hier ist, immer wieder, dass er dann wieder raus, dann war es, glaube ich, ein Außenbandriss. Dann war er wieder 6-8 Wochen raus und dann war ja auch die WM letztlich schon, also wird das was. Und Julian Nagelsmann hat ja aufgrund dessen, weiß ich jetzt nicht, aber hat ja dann die Nominierung auch noch verschoben. Das sieht schon gut aus. Und was man auch sagen muss, ist, dass er natürlich erst, ich glaube, mit 5 Länderspielen in diese WM gegangen ist. Also kann man jetzt nicht davon sprechen, dass er jetzt vorher irgendwie Stammspieler gewesen wäre. Umso eindrucksvoller ist das natürlich.
Ja, aber Julian Nagelsmann hat, und wahrscheinlich haben sich da auch viele BVB-Fans gefragt, meint er das ernst? Früh den Satz gesagt, auf seiner Position ist er einer der Besten der Welt. Ich glaube, man kann sagen, man bekommt zumindest eine Ahnung davon, was der Bundestrainer gemeint hat.
Vielleicht so ein bisschen self-fulfilling prophecy, ne? Also ein bisschen Zweckoptimismus, die Spieler natürlich stark reden. Auch das hat Niko Kovac ja durchaus immer wieder gemacht mit seinen Jungs oder auch natürlich mit Felix Metscher. Aber du sagst das gerade, er füllt das jetzt auch wirklich mit Leben. Also wir reden ja von zwei Siegen der deutschen Nationalmannschaft, bei denen Felix Metscher sicherlich einer der absoluten Protagonisten jeweils war. Und diese Präsenz kommt ja nicht von ungefähr. Also wir haben natürlich noch einen Dennis Undaff, der gerade absolut herausragt, aber dann würde ich schon auf Felix Metscher kommen. Und,
ja, das sind die zwei im Moment.
Ja, ganz genau. Und ich glaube schon, dass du so ein Momentum spürst, dass er vielleicht auch dieses Vertrauen spürt. Also Julian Nagelsmann die Gespräche dann mit ihm geführt. Und wenn du natürlich ein Umfeld hast, wo es jetzt gerade irgendwie passt, wo eine Dynamik entsteht, wo du auch merkst, die Mitspieler um mich rum, die vertrauen auf mich, die setzen auf mich, auf eine ganz besondere Rolle. So, und du kommst gerade in diesen Flow, dann kann natürlich richtig was daraus entstehen.
Ja, also bemerkenswert, so oder so, die deutsche Mannschaft extrem enttäuschend 2018, extrem enttäuschend 2022, jetzt nach 2 Spielen definitiv schon qualifiziert. Sie wäre auch qualifiziert, wenn nicht die besten Gruppendritten noch weiterkämen. Sie sind Gruppensieger. Also das sind positive Geschichten, die dann Nico Schlotterbeck zumindest im ersten Spiel und am Anfang dieses Spiels mitgeschrieben hat und Felix Metscher maßgeblich mitgeprägt hat. Haben wir noch 2 weitere Dortmunder im Kader. Was gibt's Neues zu Anton?
Also was jetzt die WM betrifft, eigentlich gar nichts. Glaube ich, im ersten Spiel eingewechselt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ganz zum Schluss. Und gegen die Elfenbeinküste gar nicht.
Nee, ich spielte auch.
Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Aber also das war aktuell bei Bayer auch, glaube ich, bisher ohne Einsatz. Bei Anton gibt es natürlich Gerüchte, dass er aufgrund seiner starken Saison und ich glaube, ja, ganz unterm Radar schwimmt er nicht, aber man muss schon sagen, dass er einer der Gewinner, wenn nicht der große Gewinner der vergangenen BVB-Saison ist. Auch wenn er da teilweise recht unauffällig spielt im Schatten von Nico Schlotterbeck, aber als Abwehrchef dann in der Mitte, es hat sich ja so rauskristallisiert, dass er in der Mitte spielt und Nico Schlotterbeck dann links. Das hat er sehr gut gemacht in der Saison und das weckt natürlich dann auch Begehrlichkeiten. Und was wir jetzt gehört haben, ist, dass das
ein bestätigtes
Interesse. In den vergangenen Wochen berichtete Interesse von Manchester United wirklich da ist. Wie heiß das dann ist, müssen wir mal gucken. Aber ja, es spiegelt sich dann in den Leistungen auch wieder, muss man sagen. Und auch berechtigt, wenn dann solche Vereine kommen. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt im Interesse des BVB. Und ich gehe mal davon aus, dass es da nach der WM dann auch zeitnahe Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung geben wird. Und ich glaube, dass Waldemar Anton da jetzt auch nicht ganz abgeneigt ist, seinen Vertrag hier beim BVB dann wahrscheinlich um 1 oder 2 Jahre, in dem Alter machst du jetzt ja keine 9-5-Jahres-Verträge mehr, dann hier auch nochmal unterschreiben könnte. Und was auch sehr wahrscheinlich ist, dass er auch im internen Ranking der Mannschaft jetzt aufscheinen könnte, nachdem Julian Brandt herausfällt.
Ich darf auch sagen, Manchester United hätte man inzwischen nicht mehr unbedingt so auf der Uhr, war aber vor wenigen Jahren noch die größte Marke im Weltfußball, noch vor Real Madrid oder der teuerste Verein. Jetzt sind sie zurückgekehrt in die Champions League. Sie sind natürlich immer noch ein unglaubliches Schwergewicht. Ist das unterm Strich, Cedric, irgendwas, wo man als BVB sagen kann, wunderbar, unsere Spieler sind im Gespräch, mal ernsthafter, mal weniger. Aber es zeigt natürlich auch, dass in diesem Kader von Borussia Dortmund eine Menge Substanz steckt. Wenn das Interesse grau auch und gerade von Spitzenclubs aus England da ist.
Klar, sind wir jetzt positiv. Also Manchester United hat natürlich jetzt nicht mehr die Strahlkraft, du hast das gerade gesagt, die es mal hatte. Liverpool, Arsenal, Man City sind sicherlich vorbeigezogen und trotzdem ist das natürlich eine Marke mit Aussage. Also Manchester United, wenn die Interesse an dir haben, ist das erstmal gut. Wenn die Interesse an deinen Jungs haben, es zahlt sicherlich auf den Marktwert ein, wenn so jemand sich mal erkundigt und anklopft und sagt, hey, da ist doch euer zweiter Abwehr oder der eigentliche Abwehrchef neben Nico Schlotterbeck und der hat auch eine super Saison gespielt. Was ist denn da so möglich? Kann nur positiv sein für Borussia Dortmund, gerade mit Blick aber auch auf die Personalie Schlotterbeck. Würde ich jetzt auch mal eher davon ausgehen, dass Waldemar Anton bei Borussia Dortmund bleibt.
Ja, und also finanzieller Aspekt ist ja nicht zu vernachlässigen. Das kann Manchester United sicherlich, auch wenn sie jetzt ein bisschen abgestürzt sind, immer noch, wenn sie wollen, deutlich mehr zahlen als der BVB.
Definitiv. Lass uns kurz noch blicken auf die anderen Dortmunder bei der WM. Es sieht relativ gut aus für die Schweiz, für Österreich, für Norwegen. Özcan hat sich sang- und klanglos verabschiedet. Wie beurteilt ihr das, was im Moment geht? Es gibt ja, wenn ich über Österreich spreche, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ein ganz tolles Video, auch wenn es KI generiert war, wo die Österreicher im Jahr 2056 zurückschauen mit einem gealterten Arnautovic und einem gealterten Rangnick auf dieses wunderbare Jahr 2026, wo Österreich Weltmeister geworden ist. Ich weiß nicht, habt ihr es gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Also sehr humorvoll.
Ich habe nur ein Best-of gesehen von irgendwie Arnautovic-PK der letzten Wochen. Der ist ja auch immer sehr unterhaltsam als Typ,
ja,
sehr extrovertiert. Je nachdem, wann wir jetzt hier mit dem Podcast online gehen, heute Abend, also Österreich gegen Argentinien, ist ja, glaube ich, jetzt eins auch der heißesten Spiele, so von der Partie her, der Vorrunde. Ich glaube, was hat man noch? Kroatien, England. Und das hat ja auch die Erwartungen durchaus erfüllt. Das werde ich mir angucken und Österreicher, denke ich mal, auch gesetzt.
Welchen Dortmunder Profis traut ihr am ehesten eine richtig gute Rolle, also nicht nur als Profi, sondern auch mit ihrer Mannschaft in diesem Turnier zu?
Ja, Norwegen wird ja immer noch genannt, auch als so ein bisschen Geheimfavorit mit Riasson, Haaland, Ødegaard.
Klopp hat sie auch gehypt, ne?
Ja, dann muss es ja. Dann
kann es ja nicht bleiben. Ne?
ja, sie sind sicherlich zu nennen. Ich muss gestehen, der ich jetzt zwei Wochen im Urlaub war und in Italien, wo die bekannterweise nicht bei der WM dabei sind. Wir
können ja nochmal durchgehen. Daniel Svensson spielt, glaube ich, keine Rolle, wurde einmal eingewechselt. Schweden ja auch mit einer epischen Tordifferenz hier 6-6 nach zwei Spielen ist auch, das schafft glaube ich, auch nicht jeder.
1-1-5, muss man auch erstmal machen.
Genau, Özcan ausgeschieden, Benzemaini.
Benzemaini, heißes Thema, wegen des Messi-Fouls. Algerien mit Protest, der natürlich keine Chance hat. Oder wie schätzt ihr es ein?
Ich habe es nicht, wie gesagt, ich war in Italien.
Messi mit einem Foul, wo du einfach sagen musst, bei all dem, was uns die Schiedsrichter seit Einführung des Videoassistenten erzählen, ist es eine glasklare rote Karte. Ne?
Absolut.
Ganz klar, die Kriterien 2 von 3 sind gegeben und der Videoassistent schaut sich's nicht an. Er kommt ohne Gelb davon, dass die Algerier natürlich mit ihrem Protest keine Chance haben.
Das ist klar und dann kommt es natürlich wieder zu Promi-Bonus und so weiter. Also es wird keiner beweisen können, aber es wird so sein, weil wenn Messi da rausgeht, kriegt er im Normalfall, muss er 2 Spiele kriegen wahrscheinlich für so eine Aktion.
Ja.
Kriegt er dann, wenn er rot gekriegt hätte, hätte er wahrscheinlich nur ein Spiel gekriegt. Also da ist schon definitiv ein Bonus dabei. Wen haben wir sonst noch?
Rüdiger Norwegen hat
genau,
die Österreicher halt und Kobe.
Ja,
auch Kobe, auf einem guten Weg.
Ja, also, aber man muss sagen, so wie wir es vermutet hatten vom Turnier, dass also wenige Dortmunder jetzt entscheidende Rollen in ihren Teams spielen. Österreich, Sabitzer, muss man jetzt mal gucken. Also wir sind ja jetzt bei den meisten Teams noch bei einem Spiel. Von daher für ein Zwischenfazit sollten wir zumindest die Vorrunde dann mal abwarten, wer da noch dabei ist.
So, wir waren bei Benzemaini, da gibt es eine Frage von BVB-Geswitcher. Hat der BVB Handlungsbedarf auf der linken Innenverteidigerposition, auch mit Blick auf Schlotterbeck? Und die Frage, würde dann Benzemaini reichen, sollte man noch ein Talent versuchen zu bekommen? Welche Rolle, kann man ja auch sagen, im Gesamtkonstrukt Defensive wird Gadou spielen? Ich glaube, in diese Richtung geht das alles, eure Einschätzung?
Also ich glaube, dass falls jetzt nicht aber rauskommt, dass Schlotterbeck irgendwie 6 Monate ausfällt, jetzt kein Handlungsbedarf da ist, was jetzt darüber hinausgeht, dass man noch wen holen müsste, wenn er jetzt irgendwie wochenlang ausfällt, würde ich mal sagen, hieße das zumindest, dass, glaube ich, ein Filippo Mané, wo es Gedankenspiele gibt, ihn auszuleihen, dass der dann da bleiben muss. Je nachdem, wie sich das dann in der Vorbereitung bei Schlotterbeck entwickelt. Das Transferfenster ist ja noch ein bisschen geöffnet. Ja, aber ich glaube schon, dass, ohne dass ich jetzt groß was zu Gadu sagen könnte, er da schon, glaube ich, so ist das ja auch eingeplant, durchaus auch direkt reinstarten soll und nicht erst rangeführt werden soll. Dann hat man natürlich noch Reggiani. Also ist jetzt nicht so, dass hinten Ebbe ist. Also wenn sie bei Ihnen ist ja auch solide, hatte, glaube ich, eine sehr gute Phase, wo Schlotterbeck verletzt war mit dem Meniskusriss. Da hat er sehr gut gespielt als linker Verteidiger. Also solange Schlotterbeck jetzt nicht langfristig ausfällt, ist, glaube ich, alles in Ordnung.
Ja, sollte das der Fall sein, erhöht das natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Benze Baini auf jeden Fall bleibt. Da gibt es ja auch immer noch so ein bisschen Rumoren, dass er womöglich in diesem Sommer gehen könnte. Aber gut, also, auf der Position dann hast du da nicht mehr viele Optionen. Dann sollte er sicherlich dann hier bleiben.
Okay, dann machen wir das Thema der BVB und die WM, ein weites Feld, zu. Drücken nochmal alle Daumen, Nico Schlotterbeck, auf dass sich die Diagnose als nicht so schlimm erweist. Ganz schnelle Genesung, komm schnell zurück. Das ist ziemlich wichtig. Wir müssen natürlich nichtsdestotrotz noch ein bisschen über die Transfers und den Transfersommer sprechen. Sind viel natürlich im Spekulativen, das geht nicht anders in dieser Phase. Aber wir dürfen erstmal feststellen, einer, der vor 2 Jahren unterschrieben hat, ist jetzt in Dortmund angekommen. Justin Lermer ist da.
Ja, wir haben ihn sogar exklusiv fotografiert. Er hatte ja selbst ein Foto aus seiner neuen Wohnung gepostet und haben wir natürlich ein bisschen nachrecherchiert, wo das ist. Und es ist also direkt am Trainingsgelände im Home Bush Eye, heißt das Wohngebiet ja. Und da haben wir ihn dann einmal.
Habt ihr dann so richtig so wie in so einem Krimi gesagt?
In so einem ganz schlechten Krimi, genau. Ja. Genau.
Auf den Spuren von Justin Lermer.
Ja, ich stand da aber nur eine halbe Stunde. Also ich hatte mal wieder, also manchmal muss man auch Glück haben. Also hätte ja auch sein können, dass wir da stundenlang stehen und gar nichts passiert. Er kam dann mit einem, ich weiß nicht, ob das vom BVB einer war, der dann rumgefahren hat. Und auf den, so gut sind die Kameras ja heutzutage, konnte man auch sehen, er hatte eine Rechnung in der Hand vom Mediamarkt. Also Schleichwerbung war ausgeschlossen.
Ja, noch andere. Ja, gut, das ist Fußball.
Das sind ja mal die ganz banalen Sachen, wenn du in eine neue Wohnung ziehst, halt Fernseher und Kühlschrank wahrscheinlich.
Ja.
Also er richtet sich da gerade häuslich ein und hat er schon vor 2 Jahren unterschrieben. Hat, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung genommen, auch in Ecuador, was man so mitgekriegt hat. Natürlich auch nur immer so Fetzen, die man dann hört und sieht. Aber er soll oder ist jetzt fest eingeplant für den Profikader. Startet jetzt bei der U23, die ja jetzt am Wochenende mit der Leistungsdiagnostik angefangen haben und am Dienstag das erste Mal trainieren. Soll da jetzt die ersten 2-3 Wochen rangeführt werden und steigt dann am 12. auch voll bei den Profis an. Ich bin gespannt.
Also vorglühen jetzt bei der U23. Genau, und dann, ich meine, er hat natürlich auch mit den Hufen gescharrt, hat früh unterschrieben, durfte erst mit seinem 18. Geburtstag, der ist, glaube ich, 1. Juli, glaube ich, ne? Oder
Er ist schon.
Also er startet am 1. Juli, genau so. Und dann wird er kommen, der Experte der spanischen Zeitung AS, Simon Escudero, sagt von ihm, er habe ähnliche Eigenschaften wie Jude Bellingham. Das ist schon mal eine Messlatte, ne?
Ja, das ist AS aus Ecuador. Also Diario AS heißen die. Ja, genau. Ich hatte mit dem Kollegen damals, es ist auch schon ein halbes Jahr, glaube ich, her, das war so vor Weihnachten noch, habe ich ein größeres Porträt über Lerma geschrieben, da hatte ich Kontakt mit dem Kollegen.
Die spanische
AS. Nee, genau. Okay. Aber die Namen sind natürlich, Simon Escudero ist natürlich, kann man auch durchaus in Spanien verorten. Ja, genau. Der Kollege hatte den Weg verfolgt, deswegen hatte ich mich mit ihm mal über Justin Lerma unterhalten und hat ihn in der Tat mit Jude Bellingham verglichen. Das ist natürlich dann schon ein Ritterschlag und auch ein Rucksack, den man dem Jungen dann natürlich aufsetzt. Aber das ist halt von der Anlage, von der Fähigkeit, von der Präsenz her, bringt er ganz viel mit. Und wir dürfen sehr gespannt sein, was er davon dann jetzt schon einlösen kann. Wichtig ist natürlich, in Ecuador spielt er Fußball, ist er nicht ansatzweise so physisch dann wie in Deutschland. Ist ja eine ganz, ganz wichtige Komponente. Darum geht es dann eben auch jetzt gerade am Anfang in Deutschland, gerade auch bei Niko Kovac. Wir wissen, wie wichtig das für ihn ist, Athletik, Physis, diese Robustheit auch zu haben. Deswegen geht es natürlich auch gerade darum, am Anfang sich das erstmal drauf zu schaufeln. Und unter anderem deshalb ist er jetzt auch schon bei der U23 natürlich dabei.
Ja, Simon Escudero hat auch gesagt, er ist die Art von Spieler, die man einmal unter Tausenden findet. Also die Hoffnung bei Borussia Dortmund, dass man mit vielen jungen Spielern, egal ob Neuverpflichtungen, Gadou, Lerma, Kaua Prac oder mit den jungen Italienern, die jetzt auch Nationalspieler geworden sind, dass man da jetzt in diesem Alterssegment 18 bis 21 extrem gut aufgestellt ist, das wird sich natürlich jetzt durch Lerma nochmal bestätigen und vielleicht auch verstärken. Eine Art von Spieler, den gibt es einmal unter Tausenden, ist eine Ansage. Ja, also ne?
Mit Bellingham im Vergleich und das ist natürlich schon sehr auf der Kacke, muss man sagen. Aber also ich glaube, es hätte keiner was dagegen, wenn das so funktioniert. Andererseits muss man jetzt auch sagen, dass bei Spielern, die dann aus dem südamerikanischen Raum, das hat er gerade gesagt, mit dem robusten und körperlichen, der ist ja auch ein ziemliches Hemd, muss man sagen. Also das kann auch dann mal ein Jahr dauern, vielleicht. Wäre jetzt, glaube ich, auch kein Problem. Aber wenn es schneller geht, wäre gut. Ich glaube, die finanziellen Rahmenbedingungen sind jetzt überschaubar. Also das Risiko ist ja auch relativ gering, was man bezahlt hat. Also man sollte ihm ein bisschen Zeit geben, aber ich bin da auch, es ist ein reines Gefühl, aber doch sehr optimistisch, dass der durchaus für Schlagzeilen sorgen könnte.
Ja, also bei diesen vielen jungen Spielern, Cedric, kann man schon sagen, wenn ein Teil dessen, was sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund mit diesen jungen Burschen bestätigen sollte, dann hat man da zumindest eine positive Perspektive, dass von unten eine Menge nachkommt.
Ja, und das will man ja gerade eben wieder. Man will ja zurück, das haben wir hier ja schon mehrfach thematisiert, dass man ein bisschen zurückkehrt zu dieser DNA, junge Spieler entwickeln, sie aufs nächste Level hieven, auch als Teil des Geschäftsmodells, weil man sie eben jung verpflichtet für vergleichsweise wenig Geld. Und es ist natürlich immer eine Wette auf die Zukunft, das muss man ja klar sagen, um dann eines Tages sowohl eine sportliche Rendite zu haben, weil du sie in den nächsten 1, 2, 3 Jahren vielleicht zu einem richtig, richtig guten internationalen, interessanten Spieler entwickelst und dann natürlich auch die monetäre Rendite, die das dann abwirft, wenn diese Jungs dann eines Tages womöglich den nächsten Schritt machen, zum nächsten größeren Club gehen. All das ist natürlich Teil des Dortmunder Geschäftsmodells, was man jetzt wieder anschieben will, weil man ja gemerkt hat, so richtig, richtig gut sind wir in dem Segment, wo wir lange führend waren, eigentlich nicht mehr und da wollen wir wieder mehr hinkommen.
Ja, wobei ich glaube, da tut man dem BVB auch ein bisschen Unrecht natürlich, wenn man sagt, ihr habt diese Rolle verspielt, die ja der BVB, du hast es angedeutet, fast als Alleinstellungsmerkmal hatte mit Dembélé, mit Haaland, mit Bellingham, mit Sancho, weil dass die tatsächlich alle zum BVB kamen, um alle von da eine Weltkarriere zu starten. Sancho vielleicht leichte Ausnahme. Das war ja eigentlich relativ klar, dass du das nie wirst halten können, weil da ist irgendwann natürlich auch jeder englische Großverein und jeder spanische Großverein auf den Trip gekommen.
Da waren wir genauso. Ja, natürlich, die Konkurrenz ist wesentlich größer geworden. Du hast halt immer noch die gleiche Anzahl an Fischen im Becken, aber viel mehr Leute, die nach ihnen cashen, ist ja klar, ja, absolut. Und Dortmund hat ja auch immer noch einen sehr, sehr guten Ruf international, was die Entwicklung von Top-Talenten angeht. Deswegen hat zum Beispiel Inacio sich dafür entschieden, zu Borussia Dortmund zu gehen. Also das hören wir immer wieder aus dem Umfeld der Spieler oder auch von den Beratern, dass es ja, dass Borussia Dortmund dieses Label ganz klar hat. Trotzdem, das hast du ja gerade angedeutet, andere haben es mittlerweile auch entwickelt. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass auch der nächste Lerma vielleicht dann funktioniert.
Finanziell ist das ja in aller Regel überschaubar. Gut, Gadou, 20 Millionen ist auch schon mal eine Hausnummer. JGH oder JGH, wie auch immer, fragt vor diesem Hintergrund, muss der BVB mutiger sein? Mutiger im Sinne von ein Elmala wird ja mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Invest sein. Nicht unbedingt so wie Couto, bei dem man sagen muss, das hat nicht funktioniert. Muss der BVB zum Beispiel versuchen, Elmala zu bekommen, bei den Summen, die im Raume stehen, 30 plus X hoch bis 50, wird natürlich viel kolportiert, aber er ist ein deutscher Nationalspieler, der unglaubliche Skills hat.
Ja, unbestritten. Am besten wäre es natürlich gewesen, wenn er schon 2 Jahre oder 3 Jahre hier in Dortmund spielen würde, dann hättest du das finanzielle Problem nicht. Ansonsten ist er natürlich interessant, aber bei den Preisen, gut. Zuletzt war, glaube ich, irgendwas mit 45 und 50 nach Brighton, was dann irgendwie geplatzt ist, wo Elmala oder die Elmala-Seite abgesagt hat. Gehalt brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen in England. Also ganz ich halte es jetzt eher für unwahrscheinlich, ganz ausschließen würde ich es nicht. Aber Fakt ist ja auch, dass dann auch erst ein Adeyemi abgegeben werden müsste, der nun auch am werthaltigsten ist, wo man dann 30, 40 Millionen, also im Prinzip ein plus minus null rausgehen würde. Vielleicht, das könnte ich mir vorstellen. Und ein Elmaler würde dem BVB sicherlich mit seiner Geschwindigkeit auch ganz gut zu Gesicht stehen. Es gab ja jetzt irgendwie Gerüchte auch von irgendwie einem Tausch mit irgendwelchen Spielern dabei. Also
genau, zwei,
ja,
die der BVB rübergeht.
Ohne jetzt Amu Irakaba zu nahe treten zu wollen, aber gut, das ist jetzt glaube ich nicht die Kategorie, wo der in der ersten FC Köln sagt, hurra. Also sicherlich ein solider Spieler, aber das jetzt ja irgendwie zu verrechnen, weiß ich nicht. Also es klang doch sehr konstruiert oder erfunden,
würde ich schon sagen. Konstruiert, erfunden, wahrscheinlich auch das nächste Beispiel. Es gibt natürlich immer wieder Name-Dropping von Journalisten, aber natürlich auch von interessierten Spielerberatern. Thomas Araujo, Benfica, Lissabon. Soll eine festgeschriebene Ablösesumme haben von 80 Millionen. Ich glaube, in dem Moment können wir komplett sagen, null Thema.
Mhm. Ja, absolut.
Am besten Geld, gar nicht erst
bleiben. Für das Geld muss Burg drei Spieler holen. Ne?
Ja. Also ein bisheriger Transferrekord liegt, ist das immer noch, wer ist das?
35,
ne? Für 32, Haller, Hummels, ich weiß
gar nicht. Dembélé 35 wäre
der. Wer jetzt der führend ist, also in dem Segment, ich würde nicht ausschließen, dass das im sieben Sommer vielleicht mal durchbrochen wird und dass man vielleicht dann auch mal irgendwie 40 ausgibt, aber ich denke mal, das ist so eine natürliche Grenze für einen Spieler. Und wenn dann solche Summen, ich meine, das ist ja immer die Frage, wie stimme ich dann, gibt es diese festgeschriebene Ablösesumme wirklich, das wird ja auch nie bestätigt.
Ja, und wenn sie gibt, kann man sie nach unten verhandeln.
Ja, also wo ich eben nachguckt habe, nochmal, Marktwert liegt bei 30 Millionen für diesen Spieler eigentlich. Ne? Ja, also wenn die wirklich 80 Millionen aufrufen.
Plus einen langfristigen Vertrag,
ja, das ist
vielleicht schon bei einem Wert von 40, 50. Aber wie gesagt, also das ist die Kategorie, denke ich mal, so 40, wo der BVB dann vielleicht noch dabei ist. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist auch, glaube ich, wirtschaftlich viel zu gefährlich.
Gehen wir noch zu einem, der den BVB verlassen wird oder verlassen hat, mit Julian Brandt. Die große Frage, wohin soll es gehen? Er selbst hat gesagt, gerne Europacup natürlich. Jetzt wird ernsthaftes Interesse von Leeds United in den Raum gestellt. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir reden über die Insel, wir reden natürlich über entsprechende finanzielle Ausstattung.
Also sagen wir so, in Spanien wäre, glaube ich, so vom Fußball, der da gespielt wird, besser aufgehoben. Das ist jetzt eher technisch und nicht so körperlich. In England sind wir natürlich wieder dann auf der anderen Seite, dass mehr Robustheit gefragt ist. Technik kann da auch nicht schaden, aber also bei Leeds United hätte er zumindest einen coolen Trainer mit Daniel Farke. Und Leeds United, glaube ich, hat sich nach dem Aufstieg jetzt, glaube ich, ganz solide verkauft.
Mit Spieler auch, Anton Stach, ne?
Ja, also sicherlich ein solider Verein, aber ich kann es mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Aber so langsam müsste er ja auch aus dem Pötten kommen, ne? Weil die fangen ja auch dann irgendwie in zwei, drei Wochen mit der Vorbereitung an. Und da sollte er dann natürlich möglichst dann auch einsteigen.
Vielleicht nächste Woche schon was Neues. Es gibt noch einen Zugang für Borussia Dortmund, allerdings für die U23. Relativ bekannter Name. Er verlässt die kriselnden Löwen, die noch nicht so richtig wissen, wie es weitergeht. Und,
das ist aber, glaube ich, ohnehin, oder?
Ja,
war,
Vertrag war ausgelaufen.
Unabhängig davon, genau. Jetzt war Verlat.
Spiele ich den Ball rüber zu Cedric, weil U23 ist ja seine Hauptbaustelle.
Ja, jetzt mal vielleicht kommt.
Ja, sag mal kurz. Was bedeutet es für die Struktur der Mannschaft? Er ist ja schon relativ gestanden.
Absolut.
Kommt ja nicht mehr mit Ambitionen, das war ja auch mal anders, irgendwie Profi, sondern geht zu U23 von Borussia Dortmund. Welche Hoffnung verbindet sich damit und wie ist der BVB auf genau ihn gekommen?
Also die Hoffnung, die sich damit verbindet, ist natürlich totale Stabilität, die so jemand mitbringt mit seiner ganzen Routine. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele in der dritten Liga er gemacht hat. Dreistellig meine ich, habe ich geschrieben, schon wieder vor meinem Urlaub gewesen, als ich geschrieben habe, dass er kommt. Er war Captain, absoluter Publikumsliebling, auch Abwehrchef. So jemand verkörpert natürlich etwas. Und wenn so ein Spieler zu U23 von Borussia Dortmund geht, dann hat das oft, zumindest in der Vergangenheit war das oft der Fall, wenn ich mit diesen Jungs gesprochen habe, ja, dass sie sagen, boah, ich spiele nochmal bei Borussia Dortmund. Selbst wenn es dann nur, in Anführungszeichen, die U23, die zweite Mannschaft ist, aber ich gucke nochmal in so einen Kosmos rein, der natürlich nochmal eine ganz andere Nummer ist als 1860 München. Weil du natürlich auch trotzdem Bezüge irgendwie mit den Profis hast, weil du diese Größe dieses Vereins dann nochmal zu spüren bekommst. Also sicherlich ein spannendes Projekt für ihn. 30 ist er jetzt, glaube ich. Und natürlich wird er ja einer der ganz großen Köpfe dieser sehr, sehr jungen Mannschaft sein. Man spricht ja immer wieder vom Umbruch. Ich glaube, sechs Jungs haben sie jetzt insgesamt geholt. Einer ist eben Jesper Verlat und der ist der mit Abstand älteste, den sie geholt haben. Also er ist klar als Baustein, als Abwehrchef dann vorgesehen. Weil
um den herum dann sich die anderen entwickeln sollen.
Ganz genau. Ja, du hast natürlich noch einen Elias Benkara, der dann jetzt in der U23 sicherlich eine wichtige Rolle spielt. Ein Slot ist auch immer so ein bisschen vorgesehen für Filippo Mana oder Luca Reggiani in der Innenverteidigung, wenn wir jetzt darüber sprechen. Diese Jungs haben im Zweifelsfall natürlich Vorrang, aber ich glaube, dass Jesper Fellaini da durchaus um seine Rolle weiß und im Zweifelsfall dann auch zurücktreten kann, aber er wird sicherlich seine Auftritte haben. Er hat jetzt ja ein wirklich schwieriges Jahr hinter sich, hat glaube ich nur 7 Einsätze insgesamt gehabt, hat sich dann schwerer verletzt. Auch deshalb gab es in München die Abwägung, machen wir das eigentlich noch? Dann ist natürlich in München auch noch jetzt bei 60 die Frage, wie viel Kohle haben wir noch überhaupt? Und dann,
keine.
So ist es. Dann ist die Antwort irgendwann relativ deutlich ausgefallen, dass Jesper Fellaini den Verein verlassen wird, und es hatte sich dann rauskristallisiert vor einigen Wochen, dass es zu Borussia Dortmund gehen wird. Jetzt ist es dann, ich glaube, während meines Urlaubs auch irgendwann offiziell geworden. Ja, spannende Figur dann, die da jetzt auftaucht.
Ja, kurzer Sidestep, die Löwen haben tatsächlich keine Kohle, planen aber eventuell den Stadionumbau vom Giesinger, also vom 60er, für 150 Millionen Euro. Was allerdings, muss man auch sagen, nur funktionieren könnte im Zusammenhang mit einer erfolgreichen Olympiabewerbung von München. Gut, da sind wir jetzt ein bisschen weg. Habt ihr den Vater von Jesper Fellaini noch spielen sehen, Frank Fellaini?
Absolut.
Stuttgart und Bremen, ne?
Ja, habe ich noch als Panini-Sticker gehabt.
Ja.
Ja, sicher.
Dann ist ja gut, dann kann ich auch eine kleine Quizfrage stellen.
Ich gehe dann schon mal.
Frank Fellaini hat dem BVB im mithitzigsten und emotionalsten Spiel der BVB-Vereinsgeschichte einen eingeschenkt. Es war dramatisch, er hätte einen großen Traum zerstören können, aber am Ende hat es der BVB dann doch gemacht im Elfmeterschießen. Habt ihr eine Ahnung? Was? Also ein Spiel wirklich von einer unfassbaren Brisanz, das ganze Stadion brannte.
War das ein Heimspiel?
Es war ein kleines Stadion, okay, in Burgund, glaube ich, in Frankreich. Es war April 1993.
Ja, dann war es Auxerre, ne?
Auxerre, genau. Halbfinale.
Stefan Kloß, der Held von Auxerre, ne, in seinem bunten Trikot.
Genau so. Also er konnte vorher zweimal nicht parieren. Eins der Tore halt von Frank Fellaini, und dann gab es eben dieses epische Elfmeterschießen, als der BVB plötzlich wieder mal in einem Europacup-Finale stand. Also Frank Fellaini hat ein bisschen auch zu tun mit der Vereinsgeschichte.
Habe ich die Quizfrage jetzt richtig beantwortet? Und ja. Was bekomme ich jetzt? Die anderen Leute haben ja immer einen Kasten Bier gekriegt. Was kriege ich denn jetzt?
Du kriegst einen warmen Handshake hinterher von Cedric und...
Ja.
Von mir auch.
Okay.
Ne?
Gut. Von mir noch schwitzig und warm.
Ja, gut.
Hier, alles hilft ja hier nichts, ist eine gewisse Wärme ist hier im Studio.
Ja, aber jetzt, also ihr habt also sofort, was will er von uns? Frank Fellaini, natürlich haben wir ihn spielen sehen. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen tiefer eintauchen in die Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Aus gutem Grund, in diesen Sechserjahren, und 2026 ist ja ein Sechserjahr, gab es ja immer diese Jubiläen. 1956, die erste deutsche Meisterschaft mit Hadi Preisler, der mit einer Hand die Schale in die Höhe reckt. Dann 1966 der BVB holt als erster deutscher Verein einen Europacup nach Deutschland. 1986, legendärer Klassenerhalt, Cobra Wegmann verhindert den Abstieg und sorgt dafür, dass der BVB heute der Verein ist, der er ist. 1996 Gewinn der deutschen Meisterschaft in München, im Olympiastadion bei den Löwen, aber in München tut natürlich auch immer ein bisschen gut. Und ausgespart habe ich jetzt 1976, weil es war das Jahr des Wiederaufstiegs von Borussia Dortmund. 4 Jahre zweite Liga damals. Morgen, also am Dienstag, den 23. Juni, ist der BVB seit einem halben Jahrhundert wieder erstklassig. Jetzt mal so die Frage an euch. Wie habt ihr es damals erlebt?
Ja, ich dachte, du präsentierst jetzt hier die Kramp als Überraschungsgast. Der war damals bei der Vereinsgründung schon dabei. Hat die Vereinsgeschichte ganz genau beobachtet. Nee, das war also 5 Jahre vor meiner Geburt und von deiner noch ein paar mehr.
Ja, ja.
Wahnsinn. Also, da müssen wir den Ball jetzt zurückspielen zu dir. Erzähl doch mal, wie war es denn damals?
Habt ihr denn so mal hinterher so was gehört aus dieser Zeit?
Also 76, die anderen Sachen ja, aber 76 halt so wirklich gar nicht.
Das ist schon zu weit weg.
Also es wird irgendwann mal aufgetaucht sein, aber es ist jetzt nichts, was jetzt für mich sonderlich greifbar wäre.
Dann sage ich mal kurz eins, auch wieder ein kleines Quiz. Der BVB ist ja 72 abgestiegen, hat dann in der Region Regionalliga West gespielt, die war zweitklassig, und hat in seinem größten Krisenjahr im Ruhrgebiet die Position wie viel bekleidet? Also wie viele Ruhrgebietsvereine waren in einer Saison vor dem BVB heute komplett unvorstellbar?
Du hast es mir eben im Vorgespräch
gesagt. Ich sage dann 6.
Es waren sogar 7.
Ach, guck mal, da war immer also da dran.
Der BV, ja, also, ne, gut ab, der BVB. Aber,
Bochum, Schalke, Duisburg,
Essen. Essen, genau. Essen, und dann Oberhausen, Wattenscheid. Und,
mein Gott.
Und jetzt kommt's, die absolute Krönung, der erste FC Mülheim, Stürum. Also Borussia Dortmund, tatsächlich die Nummer 8 im Ruhrgebiet.
Heiliger.
Dann kam die Rettung in Form eines wunderbaren Stadions. Plötzlich hat der BVB dann wieder angezogen und hat dann tatsächlich 1976 den Wiederaufstieg geschafft in der Relegation gegen Nürnberg. Und ich bin damals, weil ihr ja gefragt habt, ne, ich bin damals tatsächlich mit meiner Fahne in Stadien gefahren wie Göttingen 05, Spielvereinigung Erkenschwick, VfL Osnabrück, immerhin heute noch bekannt. Aber es gab 3 Auswärtsspiele, da war ich allerdings nicht in Berlin. Bei Tennis Borussia, bei Wacker 04 und beim Spandauer SV. Also
hast du
Borussia
alle Spiele gemacht? Als Auswärtsfahrer alle Spiele gemacht?
Nee, ich habe 10 von 19 Auswärtsfahrten, also die im Westen und Göttingen. Fast jedes Heimspiel. Ausgerechnet im letzten habe ich dann gefehlt. Und dann gab es den Aufstieg gegen Nürnberg, aber weil ich immer so nervös war, bin ich immer dann, wenn es auf der Kippe stand, rausgegangen aus dem Stadion. Und da war es tatsächlich so, Borussia Dortmund gewinnt das Hinspiel 1:0 in Nürnberg. Geht 1:0 in Führung im Westfalenstadion, dann machen die Nürnberger das 1:1 und dann bin ich erstmal raus aus dem Stadion.
Sie,
der Watzke, ja, der Malaga. Ist auch immer, ne? Die legendäre Geschichte, wo er in Madrid aufs Klo gegangen ist. Ne?
Genau. Ja, das hat ja Unterschied. Er macht es in Madrid.
Bei dem Spiel auch zu Recht, dann.
Ja, und ich bin dann hier hinter die Körnighalle tatsächlich, habe dann mitbekommen, Huber macht das 3:2 und dann bin ich gegen den Strom auf der Strobelallee zurück ins Westfalenstadion und der ganze Rasen war natürlich schwarz-gelb, Borussia war wieder aufgestiegen. Habt ihr denn mal die Bilder gesehen von diesen epischen Toren, als der BVB die Rückkehr geschafft hat?
Also auch in irgendeiner Zusammenfassung sicherlich, aber also
nee.
Irgendwie ist mir 76 nicht so
stickerläufig.
Das Verrückte ist, man kann sich heute wirklich nicht vorstellen, ich habe mich gestern auch nochmal erkundigt jetzt extra, es gibt keine Bilder von diesem Spiel. Also man muss sich wirklich vorstellen,
Fachfrage von Hansi hier.
Ja, beim Hinspiel, Ede Wolf macht das 1:0 für Borussia Dortmund, da gibt es eine Einstellung, wie er den Ball versenkt, mehr aber auch nicht. Dann findet das Finale der Europameisterschaft 1976 statt, so waren die Zeiten damals. Deutschland verliert gegen die Tschechoslowakei und dann gibt es das Rückspiel im Westfalenstadion und der WDR sagt, interessiert uns nicht, live zeigen wir es sowieso nicht. Es gab keinen Produktionsauftrag und diese Bilder, die nun wirklich BVB-Vereinsgeschichte geschrieben haben, von diesen 3 Toren, gibt es nicht.
Und du hast auch nicht gesehen?
Keine Privataufnahmen oder was?
Es war eine EB, also eine eigenständige Kamera im Stadion, die Otto Rehhagel gezeigt hat an der Seitenlinie und die vor dem Spiel, vor der Roten Erde, eine Verbrüderung, also war wirklich friedlich, der Dortmunder und der Nürnberger heute auch schwer vorstellbar gezeigt hat. Aber die Tore selbst gibt es nicht. Ich habe zumindest eins davon gesehen.
Das erste.
Ja,
und wo ist das
rausgegangen? Von Peter Geier, nee.
Und war ein schönes?
Ja, war schön. Ich stand übrigens, das war auf die Südtribüne und ich stand direkt hinterm Zaun. Also er hat das Ding da reingehauen, wo ich stand. Wenn es Bilder geben würde, würde ich mal gucken, ob ich mich irgendwo in dieser Masse direkt am Zaun finde. Aber wie gesagt, es gibt die Bilder nicht. So, wir gratulieren, glaube ich, Borussia Dortmund Dienstag. Ein halbes Jahrhundert ununterbrochen in der Bundesliga. Nur die Bayern noch länger. Die sind seit 65 erstklassig. Also ein, glaube ich, sehr wichtiges Jubiläum in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund.
Ja, und in den 50 Jahren ist ja dann auch einiges passiert, muss man sagen.
Eine Menge.
Reicht für mehrere Filme.
Ja, definitiv. War tatsächlich ja damals auch so, also wenn es dem BVB zu gut ging, Europacup-Sieg 66, dann ist er abgestürzt und wenn es ihm wieder zu gut ging in der Geschichte, die du ansprichst später, Champions League 97, ist er zunächst mal auch wieder abgestürzt.
Willst du denn heute auch noch rausgehen, wenn es ganz knifflig wird und du nicht auf dem Kommentatorensessel bist?
Nee.
Heute sind die Nerven stärker?
Ja, definitiv. Also die Zeiten, wo ich jetzt wirklich das Stadion verlasse, weil ich es aus Spannung nicht aushalte, das habe ich bei der deutschen Nationalmannschaft auch gemacht. Hab mir sogar mal das WM-Finale 74 nicht angeguckt. Also alles schon ein bisschen schräg, aber da bin ich jetzt wirklich drüber hinweg.
Guck mal.
So. Also ihr müsst keine Angst haben, wenn wir uns irgendwann im Stadion verabreden, dass ich irgendwann sage, Jungs, ich
bin... Reporterplatz war weiß.
Ja, genau.
Sind die Stiftung gegangen.
So, sind wir am Ende noch ein bisschen historisch geworden, eingetaucht in die sehr bewegte Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. 50 Jahre Fußball-Bundesliga, 23. Juni 76. Und dann danke ich euch beiden, ganz herzlich für eure Einschätzungen.
Wir können jetzt vielleicht den Clip noch von letzter Woche, von den Transfers, wenn wir noch ein bisschen Strecke machen wollen, ist ja nichts passiert. Ne?
Welcher war das jetzt?
Ja, so allgemein so Zugänge. Ne? Also ist ja seit letzter Woche oder im Prinzip seit 4 Wochen ja nichts passiert. Und selbst so ein Duran Will, der ja eigentlich schon weg ist, und Koto, der weg ist, ist auch noch nicht offiziell. Also den können wir noch hinten dran schneiden.
Das stimmt, aber wenn sich da was getan hätte,
ja, dann hätten wir dann natürlich. Hätten wir zugeschnappt. Ja,
natürlich. Aber guck noch mal sicherheitshalber auf Handy, ob der nicht
wenig doch noch
um 5:45 Uhr.
Nur 30% war irgendwas ist bisher gekommen. Also von alles daher, klar.
Nein. Dann verfolgen wir weiter, was die Dortmunder Spieler und natürlich die deutschen Nationalspieler bei der WM veranstalten. Euch beiden nochmal großes Dankeschön. Euch allen eine gute Woche. Feiert mit dem BVB die 50 Jahre Wiederaufstieg. Und wir hören und sehen uns dann wieder in der kommenden Woche zur gleichen Zeit von der gleichen Stelle. Euch alles Gute und haut rein.